Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über Palliativcare und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. In dieser Episode geht es um palliative Geriatrie. Und wer wüsste mehr zu sagen über das Thema als der Roland Kunz? Mehr als 20 Jahre von seinem Berufsleben hat er sich mit Palliativcare und Geriatrie beschäftigt und hat als Internist in diesen beiden Fachgebieten auch einen Schwerpunkttitel. Seit seiner Pensionierung als Chefarzt Akutgeriatrie und ärztlicher Leiter vom Zentrum für Palliativcare am Stadtspital Weid hat der Roland Kunz nicht über die Hände in den Schoss gelegt. Statt Führungsaufgaben anzugehen, hätte er viel lieber noch ein bisschen tückterle, hat er mir im Vorgespräch erzählt. Und darum ist er nicht nur in einem Teilpensum als leitender Arzt Akutgeriatrie im Spital Herisau tätig, sondern auch in der Zürcher Gruppenpraxis Age Medical, wo er in verschiedenen Pflegeheimen Patientinnen und Patienten betreut und bei der Spitex Fallbesprechungen, Konsilien und Beratungen macht. Daneben ist er weiter in der Ausbildung tätig und gibt zum Beispiel für Hausärzte Kurs in Pflegeheimmedizin. Umso mehr hat es mich gefreut, dass der Roland Kunz gerade sofort zugesagt hat, als ich ihn angefragt habe, ob er im Polypod sein neues Buch zu palliativer Geriatrie vorstellen will. Wir sind so schnell ins Gespräch gekommen und haben gerade so viele Themen gehabt, dass wir schliesslich ganz ohne Vorgeplänkel direkt ins eigentliche Interview eingestiegen sind.
Thema palliative Geriatrie, das beschäftigt mich schon seit 20 Jahren, weil ich bin von der Ausbildung her ja nicht nur Internist, sondern eben auch mit dem Schwerpunkttitel Geriatrie und Palliative Care und habe immer so ein bisschen den Spagat zwischen diesen Bereichen probiert zu leben und in dem Rahmen eben immer mehr gemerkt, wie näher das zusammengehört, dass das nicht zwei verschiedene Sachen sind, sondern dass man da einen Weg finden, das zusammenzubringen. Und das hat so ein bisschen angefangen. Anfangs von den 2000er Jahren bin ich regelmäßig in Wien gsi, habe mich dann mit Kolleginnen und Kollegen getroffen, die eigentlich so das gleiche Anliegen gehabt haben. Dort ist auch der Begriff von der palliativen Geriatrie entstanden, in der Arbeit, die wir dort gemacht haben, wo wir Tagungen organisiert haben, wo wir Publikationen gemacht haben. Mit der Zeit hat sich dann der Schwerpunkt von Wien nach Berlin verlagert. Die in Wien sind älter geworden, die Kolleginnen und Kollegen, und haben sich ein bisschen zurückgezogen. Dafür ist Berlin aktiver geworden und darum in den letzten 10 Jahren bin ich dann vor allem in Berlin stark verbunden gewesen mit der Gründung eigentlich von dieser Fachgesellschaft Palliative Geriatrie vor 9 Jahren. Und das ist eine Fachgesellschaft, die einfach die deutsch sprechenden Länder umfasst, also Deutschland, Österreich, Luxemburg, die Schweiz und Südtirol. Das sind so ein bisschen die Leute, die da dabei mitmachen. Wir machen jedes Jahr eine grosse Tagung in Berlin. Wir haben eine Fachzeitschrift aufgebaut, die 4-mal im Jahr entsteht. Und das Ziel ist dann eben zunehmend geworden, ja, irgendwie wollen wir den Leuten auch etwas in die Hand geben, weil die Leute dann immer wieder fragen, ja, können wir ihre Präsentationen haben, wir wollen das im Team können brauchen, wir wollen das können nutzen. Und aus dem heraus ist eigentlich die Idee entstanden, ein Büchlein zu machen, wo nicht einfach ein dicker Schunken ist, wo irgendwo auf einem Büchergestell steht und dort verstaubt, weil heute eben gleich fast niemand mit den dicken Büchern schaut, sondern dass man etwas macht, das handlich ist, das auf dem Tisch liegen im Stationszimmer, wo jeder, der sich mit einer Frage beschäftigt im Alltag, kann reinschauen kann und wo sehr schnell praktische Hinweise findet. Nicht zuerst muss irgendwie 3 Seiten Einführung lesen, sondern man kann einfach zu irgendeinem Thema nach dem Schlagwortverzeichnis schauen und findet dort die wichtigsten quasi theoretischen Grundlagen dazu und immer auch verbunden mit Praxistipps, die sich an Pflegende richtet, wo sich an Ärzte richtet oder wo sich an beide gemeinsam richtet, je nach Thema. Und wo, ich glaube, was ich bis jetzt gehört habe von den Echos her, eben sehr geschätzt wird.
Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, wie es aufgebaut ist und eben so die Handlichkeit, wo mir wirklich auch sehr Eindruck gemacht hat. Und es ist ja auch sehr informativ, also mit diesen Medikationslisten zum Beispiel, wo so ganz klar aufgeführt ist, wie viel und wo fängt man an, mit was für einer Dosis und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr handlich ist und in der Praxis wirklich hilfreich. Ja.
Und die Idee ist eben schon, dass es ja nicht für Spezialisten ist. Oder? Es ist nicht für Leute, die eine Geriatrie-Ausbildung oder eine Palliative-Care-Ausbildung haben, sondern es ist für das breite Fachpersonal, das in den Pflegeheimen eben die Arbeit leistet, das am Bett steht. Das sind ja häufig auch die Leute, die nicht im Internet gehen, nach internationalen Publikationen suchen und englische Sachen lesen und so, sondern die brauchen etwas, das in ihrer Sprache ist, das verständlich ist und wo sie schnell eigentlich die Informationen finden, die sie brauchen.
Dein neue Buch heisst «Einmal eins der palliativen Geriatrie». Und das klingt ja wirklich nach Basis, nach Basics, das hast du jetzt auch erklärt. Fangen wir wirklich mal an mit Basiswissen. Also Geriatrie ist für mich, kurz formuliert, Altersmedizin. Palliative Care kommt dann zum Zug, wenn eine unheilbare, lebensverkürzende, chronische oder akute Erkrankung diagnostiziert wird. Wann braucht es dann Geriatrie? Also vielleicht ab wann braucht es Palliative Care? Und wann kommen die beiden Fachgebiete zusammen?
Die Frage trifft eigentlich die Thematik im Kern, oder? Wie kommt es zu dieser Verbindung palliative Geriatrie und dass das nicht zwei verschiedene Disziplinen sind? Das ist so ein bisschen aus dieser Erkenntnis herausgekommen, dass bei alten Menschen und palliative Geriatrie ist das Zielpublikum, sind ja eigentlich die Menschen, die in Alters- und Pflegeheimen leben. Das sind nicht die gesunden, fitten Alten, die noch zuhause sind, sondern sind wirklich die Leute, die in einer Pflegeabhängigkeit und meistens eben auch in einer Multimorbidität in den Institutionen leben. Und wenn man schaut, so die Definition von Palliative Care, dann ist es ja dann, wenn keine Heilung mehr möglich ist. Und entstanden ist es vor allem mit der Onkologie. Und dort ist es relativ einfach zu sagen, oder? In welcher Phase von der Krankheit stehen wir? Da ist noch kurative Behandlung möglich. Und irgendwann kommt vielleicht nach 5 Jahren ein Moment, wo man feststellt, jetzt hat es Metastase in der Lungen oder in der Leber. Jetzt ist eine Grenze überschritten und jetzt weiss man, jetzt kommt eigentlich die palliative Phase, die mehr oder weniger lang kann gehen, je nachdem, wie schnell progredient das die Krankheit ist. Wenn ich alte Menschen anschaue, die multimorbid sind, sie haben eine Herzschwäche, sie haben vielleicht ein bisschen chronische Lungenerkrankung, die Nieren schafft nicht mehr so gut, sie haben degenerative Veränderungen in den Wirbelsäulen, in den grossen Gelenken, sie haben vielleicht kognitive Einschränkungen mit einer beginnenden Demenz. Ja, was sind jetzt das? Sind das Palliativpatienten oder sind das Geriatriepatienten? Wenn man schaut, die Definition von Palliative Care heisst eben unheilbare chronische oder akute Erkrankungen. Das sind unheilbar chronisch progrediente Erkrankungen, die die Leute haben. Also in dem Sinn wäre es ja eigentlich klar, das Zielpublikum für Palliative Care. Und gleich merkt man, ja, man wird diesen Menschen nicht gerecht, wenn man jetzt einfach jeden Tag fragt, haben sie Schmerz, haben sie Atemnot, was haben sie für Symptome, die Symptome lindert und sich nur noch auf eine gute Symptomlinderung beschränkt. Und darum hat das eigentlich dazu geführt, zu dem integrativen Ansatz, dass es nicht eine Phase gibt, wo Geriatrie gefragt ist und dann kommt eine Phase, wo es Palliative Care braucht, sondern das gibt eine ganz grosse Überlappung zwischen den beiden Bereichen. Und am Anfang, wo die Leute vielleicht noch in einem sehr guten Zustand sind, aber auch doch schon halt ihr Herzmedikament schlucken oder ihr Insulinspritzen für den Diabetes, da sind sie vor allem geriatrische Patienten, da brauchen sie das ganze Know-how von der modernen kurativen Medizin. Aber mit dem Fortschritt von diesen Sachen kommen immer mehr Aspekte dazu, wo wir auch mit dem Herzmedikament nicht mehr in den Griff bekommen, aber wo wir darüber reden müssen, was ist das Ziel von dem Patienten, was will der, wo setzt der Grenzen. Und dann sind wir schon im palliativen Thema rein. Also das ist so ein bisschen fließender Übergang. Und dann haben wir eine lange Zeit, wo Palliative Care und Geriatrie eigentlich parallel kommt, nämlich Geriatrie im Sinn von kurativen, aber vor allem auch rehabilitativen Massnahmen und die palliativen Massnahmen dort, wo man nicht könnte, die Situation sonst verändern. Und im Verlauf und je näher das Ende geht, desto mehr überwiegt dann der palliative Ansatz und der geriatrische wird immer kleiner. Und trotzdem ist der geriatrische im Sinn vom rehabilitativen, der ist auch in der hochpalliativen Situation immer noch wichtig. Also ein Mensch, der vielleicht nicht mehr zum Bett auskommt, wenn man ihm helfen können mit physiotherapeutischen Interventionen, dass er am Schluss sich wieder selber kann brüllen im Bett, dann ist das eine Gewinn an Lebensqualität und das ist das aber eigentlich eine rehabilitative Massnahme.
Ja.
Also es hat mal einen Artikel gegeben, ich glaube 2014, von James Buckler, das ist ein amerikanischer Geriater und der hat eine Publikation gemacht, wo er gesagt hat, ist Palliative Care the new Geriatrics? Also ist eigentlich Geriatrie, können wir vergessen, eigentlich brauchen die alten Leute Palliative Care. Und seine Antwort, die er schon im Titel gegeben hat, das ist die falsche Frage, wrong question, we are better together. Und das ist eigentlich genau das, oder das Integrative. Wir müssen nicht sagen, ist es jetzt ein geriatrischer Patient oder ein Palliativpatient, sondern es ist ein palliativ-geriatrischer Patient, der einfach beides braucht.
Ja, okay. Und du siehst das vor allem in Langzeitinstitutionen als Thema. Also weniger jemand, der jetzt daheim sterben will, der vielleicht auch nicht mehr gut zu Weg ist, aber nicht unbedingt in ein Pflegeheim. Also
es betrifft natürlich auch die Leute, die daheim sterben. Aber wenn man eben die Gruppe von den alten Leuten anschaut, oder, also von den Menschen über 65, da sterben knapp die Hälfte in einem Pflegeheim. Oder? Und weniger als 20% sterben daheim. Also das heisst, es ist halt schon häufiger in den Institutionen, wo die Menschen ihre letzten Lebensmonate oder letzten Lebensjahre verbringen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie unsere ganze Demografie und die gesellschaftliche Zusammensetzung sich entwickelt hat. Also es gibt immer mehr Leute, die als Single zu Hause leben und dann einfach irgendwann die Sicherheit oder die Dienstleistungen auch von der Institution eben schätzen. Also es ist schon so, dass sich das ziemlich verändert hat. Man sieht ja den Unterschied Mann-Frau. Oder?
Ja.
Es sind viel mehr Frauen, die im Pflegeheim sterben, als Männer, weil sehr oft die Männer, wenn sie krank sind und in ihrer letzten Lebensphase sind, haben sie noch Frauen, die zu ihnen schauen und dann können sie daheim bleiben. Und nachher ist die Frau allein. Wenn sie dann Hilfe braucht, dann braucht sie die Institution.
In einem von diesen Kapiteln schreibst du, dass betagte Menschen das Dasein in einer Alters- und Pflegeinstitution als schambehaftet bewertet. Also trotzdem, du sagst, es ist eigentlich ein Ort, wo häufig quasi das Lebensende gelebt wird, ist es ja doch eigentlich nicht etwas, wo man anstrebt als Person. Die Mehrheit der Menschen werden ja sowieso daheim sterben. Wie passt das zusammen? Also erlebst du das auch so in deinem Alltag, dass viele Leute das Gefühl haben, ich will eigentlich gar nicht da sein?
Ja, schon. Also ich glaube, das spielt eine grosse Rolle. Ist das Problem so vom Image von der Pflegeinstitutionen, wo in der Gesellschaft vorhanden ist. Es gibt ja Befragungen, die man im Rahmen der nationalen Strategie Palliative Care gemacht hat. Da haben, glaube ich, etwa 1% der Leute gesagt, sie möchten mal in einem Pflegeheim sterben, oder? Und über 70% sagt, sie möchten zu Hause sterben. Also, das Pflegeheim ist nicht der Ort, wo man sich wünscht, mal dort anzukommen. Das Image ist sehr fest bei den Pflegeinstitutionen. Dort gibt man beim Eintritt halt die Autonomie ab. Es ist ein grosser Apparat, der vorgibt, wie der Tagesablauf ist und was das Programm ist und was läuft und wenn ich zu Abend im Bett sein muss und so weiter. Und das ist für viele Leute halt schon so eine Horrorvorstellung, dass die Leute das Gefühl haben, dort will ich nie hin. Es ist auch so eine Vorstellung, das ist so ein bisschen Loser-Image, wenn man ins Pflegeheim geht. Oder? Also ein erfolgreicher alter Mensch lebt noch daheim und ist selbstständig. Und der Verlierer, der geht ins Pflegeheim. Und mit dem Image kämpft daheim, dass die Leute sich ja oft dann auch unnötig lang gegen einen Eintritt wehren. Was ich begegne, wenn ich so Leute dann im Heim besuche, dass viele Leute nach einer Weile sagen, vielleicht nach 2 Monaten, eigentlich, wenn ich das gewusst hätte, wie das ist, dann wäre ich schon früher gegangen. Also das Image ist schlechter, als es die Leute nachher erleben. Und das macht es aber für viele eben so schwierig, den Moment vom Eintritt, und führt dazu, dass dann viele Leute auch beim Eintritt in einer Krisensituation sind, nehmen sie, wo man nie hin hat, wollen. Das macht vielen Leuten schon enorm Mühe und führt dann auch so zu einer Resignation, dass man am Anfang vielleicht sich gar kein Ziel mehr setzen will. Und erst wenn man dann sich ein bisschen in der neuen Umgebung eingelebt hat, hat man wieder einen anderen Horizont, den man sieht.
In einer Weiterbildung, die ich gerade mache, stelle ich fest, dass in vielen Langzeitinstitutionen Palliativcare überhaupt kein Thema ist. Allenfalls noch umschreibt man damit den Sterbeprozess, also wirklich dann, wenn es Leben zu Ende geht und nicht vorher. Was ist denn so deine Einschätzung dazu? Hat Palliativcare auch noch natürlich ein schlechtes Image, so das Sterbe-Image? Und warum soll dann palliative Geriatrie in den Alters- und Pflegeheimen überhaupt ein Thema werden? Also, redest du mit deinen Patienten über Palliative Care oder palliative Geriatrie? Oder wie erlebst du das? Gibt es da Hürden auch, oder wo man sagt, oh nein, ich bin doch nicht palliativ? Oder?
Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Der Begriff palliativ, oder, der ist wirklich bei vielen Leuten noch sehr einseitig im Kopf, und das betrifft auf der einen Seite das Personal in den Pflegeheimen, wo es das Gefühl hat, palliativ ist man dann, wenn man eigentlich alles abstellt und einfach nur noch grosszügig ein bisschen Opiat verabreicht, dass Leute keinen Schmerz haben und gut sterben können. Und bei den Patienten, bei den Angehörigen ist es oft so ein bisschen das Gleiche, oder? Also die Angst, ja, palliativ heisst ja, jetzt macht man nichts mehr. Und genau gegen das probieren wir eigentlich anzugehen mit dem Verständnis von der palliativen Geriatrie, dass es ein Nebeneinander ist, dass man sehr wohl noch viel macht, eben auch rehabilitative, kurative Sachen, aber das Palliative mitdenkt. Und wenn ich schaue, wie ich das Leben in den Institutionen, wo ich jetzt tätig bin, dann spreche ich nicht mit den Patienten an, ja, ich will jetzt noch mit ihnen über Palliative Care reden, sondern wir reden einfach miteinander über ihre Lebensziele, über ihre Behandlungsziele und über die Möglichkeiten und Vor- und Nachteile von verschiedenen Szenarien und besprechen damit eigentlich die ganze Fragestellung, oder? Was wollen die Leute noch? Was ist der Behandlungsplan? Was ist das Behandlungsziel? Ohne, dass man jetzt sagt, ja, das ist jetzt eben palliativ und das ist jetzt geriatrisch, weil das würde die Leute eigentlich nur verwirren, glaube ich. Und man muss auch sagen, Geriatrie, das Wort hat einen ähnlich negativen Wert wie Palliative Care bei den Leuten, oder? Das habe ich schon immer gesehen im Weihspital, dass man, wenn man den Leuten vorgeschlagen hat, auf einer anderen Abteilung jemand ist, gucken, anschauen und vorgeschlagen hat, sie auf die Geriatrie zu nehmen, dann ist primär mal so die abwehrende Haltung gekommen. Wenn ich gesagt hätte, wir nehmen sie in die Sportklinik, dann wären alle so gekommen, oder? Weil man will ja alt, fit sein, oder? Und wenn man sagt, die Geriatrie ist so die Reaktion, ja, das hast lauter alte Leute. Man will ja nicht zu denen gehören, oder?
Genau, das klingt so ein bisschen nach Windeln und berührten Messen,
ja, genau,
oder?
Genau. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass man nicht zu viel mit diesen Begriffen operiert bei den Leuten, sondern mit dem Inhalt, mit dem Verständnis von dem Ganzen.
Ja, genau. Beim Eintritt in so eine Institution empfiehlst du in deinem Buch ein sehr umfassendes Assessment. Warum empfiehlst du das und was beinhaltet das alles? Wer sitzt da auch so am Tisch? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, also mit Assessment meine ich eben nicht nur das, wie man es in der Geriatrie versteht, dass man schaut, wie schnell können die Leute noch laufen, wie ist das Gleichgewicht und so. Das gehört ein Stück weit auch dazu, dass man sich ein Bild macht über die körperliche Verfassung von jemandem. Für mich gehört zum Assessment beim Eintritt, dass man sich vor allem auch gut die Informationen holt über die Krankheitsgeschichte von dem Patienten, weil die ist oft halt sehr fragmentiert, oder? Der Patient kommt vielleicht aus dem Spital zugewiesen und die Informationen vom Hausarzt fehlen einem. Man hat dann zwar über die letzten 2 Wochen im Spital haben ganz viele Informationen, aber was früher war, geht dann unter. Und vielleicht ein Beispiel, wo das zeigt, wie wichtig das ist. Ich war jetzt vor einer Woche konsiliarisch in einem Heim gewesen, bei einem Patienten, der in einer eigentlich palliativen Situation ist. Schweres Leberleiden mit das Zeit, ist der ganze Bauch voll Wasser. Er hatte eine fixe Schmerztherapie gehabt und der Tag durch ist es immer gut gegangen und die Nacht hat er alle Stunden geläutet und hat eine Reserve wählen. Und die Frage an mich war, wie können wir die Schmerztherapie verbessern? Und eigentlich läuten da ja schon die Alarmglocken, oder? Warum soll es nachts so viel schlechter sein als am Tag? Was spielt da mit? Und dann habe ich dann einmal gesagt, ich will alle Unterlagen, oder? Und auf einem Zettel, unter den verschiedenen Unterlagen, das ist ganz weit unten in der Liste, ist noch gestanden, chronische Schizophrenie. Und dann hat das für mich geheißen, da gibt es eine andere Geschichte, die aber nie sonst in diesen medizinischen Berichten gestanden ist. Wir sind nachher zum Patienten gegangen und zuerst so ein bisschen über sein aktuelles Befinden geredet, hat dann im nächsten Satz gefragt, was haben Sie lieber, Tag oder Nacht? Dann hat der Patient gesagt, Tag. Und dann habe ich gesagt, und warum haben Sie die Nacht nicht gern? Dann hat er mich einfach so angeschaut und dann habe ich gesagt, haben Sie Angst? Hat er gesagt, ja. Und dann haben wir eigentlich schon den Schlüssel gehabt fürs Ganze. Also, die Nacht war sein Problem die Angst gewesen. Und darum hat er alle Stunden geläutet. Aber er hat sich nicht getraut zu sagen, ich habe Angst.
Ja.
Und hat darum einfach gesagt, ich habe Schmerzen. Und man hat immer wieder Schmerzmittel gebracht. Und man hat nicht verstanden, was mit dem Patienten geht. Weil niemand sich bewusst ist, der Patient hat auch eine psychiatrische Problematik, eine langjährige Geschichte, oder? Wo er von sich aus lieber nicht thematisiert hat. Aber wenn man das nicht beachtet, dann wird man ihm nicht gerecht und wird auch keine gute palliative Versorgung können ermöglichen. Und das meine ich mit dem, was heißt, man eben wirklich verstehen, was der Patient alles erlebt hat, an medizinischen Fakten, an eben auch psychiatrischen Problemen vielleicht, aber auch zu verstehen, lebensgeschichtlich, was alles passiert ist. Also in einer anderen Situation ist es bei einer Patientin, die einfach zur Nacht von 3 Jahren nie geschlafen hat und sie haben alle Schlafmittel ausprobiert. Und wenn ich mit dieser Patientin geredet habe, wie hat dann früher ihren Tagesablauf ausgesehen? Dann hat sie gesagt, sie wissen, sich habe über 20 Jahre am Morgen Zeitungen vertreibt. Ich bin immer um 3 Uhr aufgestanden und bin Zeitungen vertragen im Quartier. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass die Frau um 3 Uhr wach ist. Und dann kommen wir eben genau auf die Problematik, die man im Heim hat. Oder? Die Struktur, die sagt, bis morgen um 7 Uhr ist Nachtstruktur, da hat es eine Nachtwacht, da hat es keinen Platz für Aktivitäten von den Leuten. Und die Patientin, die einen Rhythmus hat, die halt von 3 Uhr her ist ihr Morgen gewesen und ist sie aktiv geworden. Und die Herausforderung, so ein bisschen im Verständnis von palliativer Geriatrie, ist dann zu schauen, wie können wir mit dem umgehen, wie können wir irgendwie einen Weg finden, dass die Frau kann ihre Aktivität ausleben kann, ohne dass dann alle anderen auch wach werden und ohne dass die Nachtwache überfordert ist.
Genau, ja. Wer sitzt denn da am Tisch, also um ein Assessment?
Wir machen das meistens so über die ersten 2 bis 4 Wochen, oder? Also beobachte ich, wenn ich zum Patienten gehe, stelle meine Fragen, mache meine Notizen, Pflege beobachtet der Patient, was kann er selber, wo braucht er Hilfe? Welche Hilfe braucht er für die Sachen, dass wir die, eben die Unterlagen zusammensuchen und probieren zu finden, dass man mit den Angehörigen redet und vielleicht mit dem Hausarzt oder wer noch involviert ist, dass wir am Schluss möglichst ein abgeschlossenes Bild haben und dass wir vor allem auch die Informationen vom Patienten haben, oder? Was ist eigentlich sein Ziel, wo steht er in seiner Lebensgeschichte? Ist das für ihn jetzt nochmal ein neuer Abschnitt, den er da leben will, wo er sich quasi einrichten will und da nochmal zu Hause sein? Oder ist er da mit dem Ziel, einfach auf eine möglichst gute Art von dieser Welt zu gehen? Oder ist vielleicht sein Ziel, und das ist immer häufiger in der Pflegeheim auch, nochmal sich so weit zu holen, dass er sogar wieder heimkommt?
Ja.
Oder? Und dann der rehabilitative Teil ganz klar im Vordergrund steht und der palliative eher noch klein ist. Und bei dem muss eigentlich einfach noch gut können sterben in dieser Institution, ist halt dann der Palliative mehr im Vordergrund und der Rest ist viel kleiner.
Ein wichtiges Dokument ist ja auch die Vorausplanung von der Behandlung und Pflege, sogenannte Advanced Care Planning oder gesundheitliche Vorausplanung. Auch das schreibst du explizit in deinem Buch. Warum ist das so wichtig?
Also auf der einen Seite hat das ja viel damit zu tun, dass man mal wissen, was ist das Behandlungsziel von dem Patienten. Und das ist immer auch verbunden mit seinem Lebensziel, das er noch hat. Und man wird immer wieder überrascht im Pflegeheim von Situationen, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass sie kommen. Also alte, multimorbide Leute sind meistens in einem sehr labilen Gleichgewicht. Und am einen Tag kann es noch sehr gut gehen und in der Nacht tritt eine Krise auf vom Herz, von der Lunge, von irgendwoher. Und dann muss man Entscheidungen treffen. Und dann ist ja oft einfach eine Nachtwache alleine, wenn die Nacht wach muss, einen Notfallarzt rufen, dann kennt er den Patienten nicht, dann kennt die Situation nicht und dann kommt es meistens zu einer Spitaleinweisung und am Schluss sagen alle, das haben wir eigentlich nicht wollen. Der Patient hat es nicht wollen, die Angehörigen hat es nicht wollen, das Personal im Heim hat es nicht wollen und da kann man viel dafür tun, wenn man vorausplanet und eben darüber redet, was könnte für Probleme auftreten und was möchte der Mensch in dieser Situation. Oder? Er, dass man einfach das macht, was möglich ist im Pflegeheim, aber er will nicht mehr ins Spital oder will ein neues Spital, aber vielleicht nicht auf die Intensivstation oder will er einfach wirklich nur lindernde Massnahmen und gar nichts mehr anders, also im Sinne von einer herzlichen Notfallanordnung, dass man das dann wirklich festlegt, ausfüllt, unterschreibt, der Patient oder wenn er das nicht mehr kann, seine Angehörigen, der behandelnde Arzt. Und dann gibt es Sicherheit oder, für den Patienten, für die Angehörigen, fürs Team, dass man weiß, wenn das Problem auftritt, dann gibt es nicht die grosse Aufregung, sondern wissen wir eigentlich, was wir machen müssen. Und auf der anderen Seite ist schon wichtig, Advanced Care Planning ist immer auch ein Prozess und nicht einfach ein einmaliges Ereignis. Ich kann nicht beim Eintritt nach dem Assessment mit dem Patienten ein Dokument ausfüllen und sagen, so, jetzt ist es in Stein gemeißelt, was passiert, oder? Weil man sieht immer wieder, dass alte Menschen einem auf der Visite sagen, ja, wie lange geht denn das noch und wann kann ich dann endlich sterben? Das nächste Mal, wenn man auf Visite kommt, hört man, jetzt ist die Enkelin auf Besuch gewesen und die Enkelin hat einen schwangeren Bauch gehabt und hat erzählt, dass das Kleine im Oktober auf die Welt kommt. Und dann ist das Ziel von der alten Großmutter plötzlich ein anderes. Jetzt will sie noch ihr Urenkelin erleben. Oder? Und dann ist nicht mehr die Frage, wann kann ich endlich sterben, sondern ich will schon den Oktober noch in einem guten Zustand können erleben, dass ich mein Urenkelin noch in den Arm nehmen kann. Und dann muss man wieder anpassen, oder?
Also es ist ein Prozess, oder?
Ja.
Und kann eben auch beinhalten, dass man unter Umständen dann plötzlich sagt, ja, nein, ich komme weg von dem Status quasi, mache nichts mehr oder nur noch quasi Schmerzlinderung, sondern mache noch alles, dass ich mein Urenkelchen
kennenlernen kann. Genau.
Ja, okay. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, nicht jede Person kann oder will sich auch noch mit ihrem Krankheitsverlauf und möglichen Verschlechterungen von der Situation auseinandersetzen. Also sei es jetzt eine dementielle Veränderung von einem Menschen oder er will einfach nicht. Auch kulturell vielleicht will man nicht über den Tod reden. Was ratest du in so einem Fall? Zum Beispiel, wenn der, eben so einen Bewohnenden eine dementielle Erkrankung hat.
Das ist ein ganz schwieriges Thema, oder? Weil meistens treten ja Menschen mit einer Demenz erst dann in Institutionen, wenn die Demenz schon in einer fortgeschrittenen Situation ist und wo dann meistens die Fragen nicht mehr können, mit dem Patienten selber diskutiert werden. Von daher ist mir ein Anliegen, dass alle die eben Demenzabklärungen machen, also Memory-Kliniken, aber halt auch danach Hausärzte oder Geriater, dass man dann die Zeit nutzt, wo das Fenster noch offen ist, wo man die Sachen kann diskutieren kann. Das Schwierige ist einfach, dass es nicht so das ist, was der Patient im Moment am meisten beschäftigt. Oder wenn ich einem Patienten muss sagen, sie haben eine Krebserkrankung, dann geht ganz viel in seinem Kopf los. Oder? Also stirbe ich da dran, wie lange habe ich noch zu leben? Wie wird das sein? Wieder Schmerzen und weiss ich was? Und der Patient ist gerade mit drin mit seinen Fragen und man kann über die Sachen reden. Wenn ich jemandem sage, sie haben eine Demenz, dann ist meistens die erste Frage, ja, wie lange darf ich noch Auto fahren? Also man sorgt sich um seine Selbstständigkeit, aber Demenz löst nicht aus, das ist eine lebensbegrenzende Erkrankung und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich dann mein Lebensende erleben will. Also es ist oft schwierig, in der Zeit, wo die Leute ganz beschäftigt sind mit dieser neuen Diagnose und was das für sie und ihr Leben bedeutet, dann schon können, über ihr Ende zu reden. Und auf der anderen Seite ist es auch schwierig für die Betroffenen, sich vorzustellen, wie fühle ich mich, wenn meine Demenz mal weiter vorgeschritten ist. Und was will ich dann in dieser Situation? Und das führt dazu, dass man bei vielen Demenzpatienten eigentlich wenig weiß, was sie darüber gedacht haben. Und man muss es dann mit den Angehörigen besprechen. Und für die Angehörigen ist es eine schwierige Verantwortung, dann zu sagen, was würde jetzt echt mein Vater oder meine Mutter wählen, oder? Und ich glaube, da braucht es so ein bisschen eine gute Gesprächsführung mit den Angehörigen, dass man vor allem probiert, so ein bisschen Mosaiksteine zu finden. Wie hat sich die betroffene Person früher geäussert, in gewissen Situationen. Hat sie jemanden in der Bekanntschaft gehabt, der von einer ähnlichen Erkrankung betroffen war? Hat sie dazu etwas gesagt? Und da kommen manchmal so Fragmente raus, oder? Dass jemand gesagt hat, ja, wenn es mal so und so ist, dann wollte ich dann nicht, dass man mich da noch ewig im Leben erhaltet. Und so Sachen, wo man dann merkt, dass führt dann doch so in eine Richtung und am Schluss hat man doch einigermaßen das Bild, was der mutmaßliche Wille von dem Patienten ist. Aber es bleibt immer eine grosse Herausforderung.
In einem anderen Abschnitt «Leben im Heim mit Lebensqualität» schreibst du, dass die Wahrung bzw. die Verbesserung von der individuellen Lebensqualität nicht nur die Linderung von Symptomen beinhaltet, sondern dass man dann da sein und tun können, was einem ganz persönlich wichtig ist. Was genau meinst du damit? Du hast ja vorhin jetzt erzählt von einer Patientin oder Heimbewohnerin, die Zeitungen vertreibt hat und darum um 3 Uhr morgens auf ist. Ja. Oder es hat jemand halt einfach sich angewöhnt, lang auszuschlafen, will jetzt noch nicht um 7 Uhr schon zu Morgen essen oder um 8 Uhr. Und die andere Bewohnerin wäre froh, sie kommt früher zum Morgen über. Ja. Also wie lässt sich das mit so den Strukturen auch in einem Heim vereinbaren? Was sagst du da dazu?
Also wichtig zu dieser Formulierung, oder? Das können sie und tun, was einem wichtig ist. Das ist eigentlich eine Formulierung, die aus einem Bericht von der WHO kommt. Aging and Health ist so ein Bericht von der WHO. Und darin hat es ein ganz wichtiges Konzept, oder? Dass sie sagen, auf der einen Seite nehmen unsere körperlichen Fähigkeiten und Kräfte im Laufe des Lebens ab. Also die intrinsische Aktivität, die nimmt ab. Man wird schwächer, man wird langsamer, man wird ein bisschen vergesslicher. Das gehört eigentlich zum normalen Älterwerden. Und mit dem können wir alle relativ gut umgehen, weil wir das wissen von klein auf, dass das eigentlich zum Älterwerden gehört. Und das ist nicht entscheidend für unsere Lebensqualität im Alter, sondern entscheidend ist eben, was ich nachher mache. Im Alter. Und da schreiben sie eben to be and to do what they have reason to value. Also das können machen, was einem wichtig ist. Und wenn ich jetzt das übertrage auf die Heimsituation, oder, heisst das, der eine ist vielleicht das Leben lang so der Typ Couch Potato gewesen, wo am liebsten vor dem Fernseher geguckt ist und ein Champions League Match geschaut hat, büchst Bier in der Hand, sagt Chips daneben. Und dann ist das für ihn Lebensqualität gewesen. Und ein anderer, den hättest du nie können so ansetzen, sondern der hat sich müssen bewegen. Der ist immer vorausgegangen, ist mit den Senioren gewandert, ist Velo fahren und weiss ich was. Das heisst, das muss ich wissen von einem Patienten, um ihn gut zu betreuen. Weil wenn ich den, der das Leben lang der Couch-Potato war, wenn ich dann im Heim dem jedes Mal, wenn es schön Wetter ist, sage, kommen Sie jetzt, Herr Müller, wir gehen jetzt voraus gehen spazieren, dann respektiere ich nicht, was ihm wichtig und wertvoll ist, oder? Was ihm Lebensqualität bedeutet. Sondern für ihn ist es wichtig, dass er bequem kann hocken vor dem Fernseher und dass er die richtige Brille hat, dass er es noch scharf sieht. Und umgekehrt, der andere, der immer aktiv war, wenn ich dann dem sage, ja, heute Morgen ist jetzt Aktivierung, jetzt können Sie Mandala malen, dann ist das auch überhaupt nicht respektiert, was für ihn wichtig ist. Sondern den muss man vorausnehmen, den muss man die Möglichkeit geben, sich zu bewegen, ins Turnen zu gehen und weiss ich was alles. Oder? Und so gibt es eigentlich ganz viele Möglichkeiten fürs Heim, wie sie das können respektieren. Je besser sie kennen und verstehen, was jemandem wichtig ist, können sie das auch unterstützen und können sie das auch zulassen. Und jetzt zu Ihrer konkreten Frage, wie kann man denn das umsetzen? Also ich kenne zum Beispiel ein Heim, wo, weil sie verschiedene Patienten hatten, die halt das Leben lang vor allem zu Abend aktiv gewesen sind, zum Teil beruflich, zum Teil hobbymäßig, immer erst spät ins Bett gegangen sind. Und die sollten jetzt um 7 Uhr in der Institution dann ins Bett gehen, solange der Tagdienst, der Spätdienst noch da ist. Haben sie gemerkt, dass das ja eigentlich wirklich nicht zu respektieren ist von dem, was diesen Menschen wichtig ist. Und die haben dann einen Nachtkaffee eingerichtet. Das heisst, auf einer Station vom Haus hat es eine zusätzliche Person gehabt, eine Aktivierungstherapeutin, die Aktivitäten bis in den späten Abend angeboten hat. Das heisst, alle die noch nicht ins Bett entwickeln und die sich gewöhnt sind, bis um Mitternacht aufziehen, sind auf die Station gegangen und für die hat es ein Programm gegeben, mit denen haben wir etwas gemacht und die haben das lässig gefunden, weil das ist für sie wie in Ausgang gewesen, wenn sie dort angegangen sind. Und dafür haben die Leute am Morgen länger können schlafen, weil heute mit der Kaffeemaschine auf der Abteilung und so ist ja überhaupt kein Problem, dass halt jemand erst um 9 oder um 10 Uhr morgens ist. das Brot kann auch warten, bis er dann verwacht ist. Oder? Mhm. Und darum glaube ich, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als noch bis jetzt genutzt werden, um kreativ mit dem umzugehen, dass man die Leute wirklich probiert, so möglich, so weit das irgendwie geht, können ihren eigenen Rhythmus und ihre eigenen Präferenzen weiterzuleben.
Man könnte ja dann auch einen frühen Kaffee machen, oder? Für die, die aufstehen.
Genau.
Dass man den schon gut fein gehen zu mörgeln oder so. Ja. Du gehst in deinem Buch auch auf verschiedene Symptome, Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Atemnot oder Delir. Schmerzen haben, so schreibst du, 60-80% der Bewohnenden von Pflegeinstitutionen. Mich dünkt das wahnsinnige hohe Zahl. Hat das einfach nur mit den Erkrankungen zu tun?
Ja, also die Frage ist immer, wie weit eben sind degenerative Veränderungen Erkrankungen und wie weit schauen wir es einfach als eine Begleiterscheinung vom Altwerden an. Ich denke, es wird niemand 85, ohne dass er irgendwo degenerative Veränderungen hat in seinen Gelenken, im Rücken, in den Wirbelsäulen. Das heisst, aber mit anderen Worten auch, dass gewisse Bewegungen vielleicht nicht mehr schmerzfrei möglich sind, gewisse Tätigkeiten nicht mehr schmerzfrei möglich sind. Das betrifft praktisch jeden alten Mensch. Die Frage ist, und das ist dann das Entscheidende, eben im Umgang mit den häufigen Schmerzen von den alten Leuten, oder? Was macht der Schmerz mit dem Patienten? Und es gibt wirklich Leute, die darunter leiden. Sie leiden vor allem dann darunter, wenn sie einen Ruheschmerz haben. Also wenn ich zur Nacht nicht schlafen kann, Schmerzen, wenn ich im Sitzen auch Schmerzen habe. Viele alte Leute sagen, ja, ich habe mich daran gewöhnt, dass wenn ich aufstehe, die ersten paar Schritte, tut es halt wirklich saumässig weh im Knie und dann wird es langsam besser und dann geht es eigentlich. Und für die 10 Sekunden von den ersten Schritt brauche ich nicht unbedingt das Medikament. Aber der, der sagt, den ganzen Tag, wo ich sitze, immer tut mir der Rücken weh, der ist froh, wenn er ein Medikament hat, das ihm das lindert und das ihm damit auch dann wieder ein bisschen Freiheit gibt, für sich auf andere Sachen zu konzentrieren, als nur auf seinen Schmerz. Also täglich wiederkehrende Schmerzen gehören ein Stück weit tatsächlich ein bisschen zum Alter, wie sie in diesen Zahlen zum Ausdruck kommt. Aber es heisst nicht, alle die müssen jetzt einfach mit Schmerzmitteln vollgestopft werden, sondern man muss es mit den Leuten selber anschauen. Was ist ihr Ziel? Ist das Ziel tatsächlich, absolut schmerzfrei zu werden oder einfach in Ruhe schmerzfrei zu sein? Oder vielleicht kann man mit ihnen auch anschauen, auf gewisse Aktivitäten zu verzichten und dann schmerzfrei zu sein? Also es gibt viele Leute, die halt wegen irgendeiner Arthrose bei jedem Schritt Schmerzen haben. Und anstatt, dass man die vollpumpt mit Schmerzmedikamenten, ist vielleicht der Weg, dass man ihnen den Rollstuhl schmackhaft macht und zeigt, wie sie sich selbstständig fortbewegen im Rollstuhl und dann haben sie die Schmerzen nicht mehr.
Ja.
Ohne, dass man das Medikament dann müssen einsetzen und ohne, dass sie ihrer Selbstständigkeit am Schluss eingeschränkt sind. Also es braucht auch da Kreativität und das ist so ein bisschen eben auch wieder die Idee vom Verbinden vom palliativmedizinischen Wissen, nämlich Schmerzmedikament, aber auch vom rehabilitativen Wissen, vom ungewohnten andere Bewegungsmuster lehren und damit weniger Schmerzen haben, um schlussendlich das Wohlbefinden des Patienten entsprechend zu verbessern.
Schmerzen kann man mit verschiedenen Instrumenten erfassen. Du ratest auch zu einem systematischen Vorgehen im Schmerzmanagement. Wenn sich aber jemand nicht mehr verbal äußern kann, also eben gerade auch bei einer Demenz, ist das relativ schwierig. Was ratest du in dem Fall?
Bei den Leuten, die kognitiv noch kompetent sind, die gut kommunizieren können, kann ich ja mit ihnen reden, weil Schmerz ist etwas subjektiv erlebt. Kann ich nicht objektivieren, ich kann nicht ein Ohrthermometer rein, hey, man weiss, wie viel Schmerzen das der Patient hat, aber ich kann ihn fragen und dann weiss ich es. Und genau das geht beim dementen Patienten zunehmend verloren, diese Fähigkeit. Man kann sicher auch bei Leuten, die schon in einer vorgeschrittenen Demenz sind, mit einfachen Fragen kann man noch einiges herausfinden über ihre Schmerzen. Aber es gibt heute die Erkenntnis, und da gibt es verschiedene Studien zu, die das auch untersucht haben, wo man gesehen hat, dass bei dementen Menschen Schmerzen sich zunehmend über ihr Verhalten äußern. Ja. Also, dass vielleicht jemand schlecht gelaunt ist, aggressiv ist, vielleicht unruhig ist. Oder wenn ich Rückenweh habe und nicht mehr auf dem Stuhl sitze, dann probiere ich auch aufstehen, mich zu bewegen. Also wenn ein Patient immer wieder aufsteht, dass man nicht einfach denkt, der ist jetzt unruhig im Rahmen von seiner Demenz, sondern dass man auf die Idee kommt, vielleicht steht da ein Schmerzproblem dahinter und wir müssen mal schauen, ob wir dort etwas verbessern können. Oder wenn jemand aggressiv ist, dass er eben nicht einfach ein Neuroleptikum überkommt gegen seine Aggressionen, sondern dass man versteht, dass Schmerzen, ein chronischer Schmerz, einem ja eben einfach auch aggressiv kann machen. Und dass man niemand an sich anlässt, dass man darum abwehrt, wenn jemand zu einem ankommt. Und darum ist für den Umgang mit Schmerz bei dementen Patienten wichtig, dass man eben so Beobachtungsinstrumente verwendet, die Verhaltensänderungen dokumentieren. Ob jemand unruhig ist, ob jemand schreit, ob jemand verspannt ist, was für eine Schonhaltung er einnimmt und so weiter. Und wenn man da eben sieht, da gibt es Veränderungen, da gibt es eine Zunahme in dem Verhalten, dass man das als wichtigen Hinweis auf ein zunehmendes Schmerzproblem anschaut, dass man die Schmerzen dann mal probiert zu analysieren, was steckt überhaupt dahinter, das probiert zu behandeln. Und wenn es dann besser wird, dann hat man eigentlich auch Bestätigung, oder, dass wirklich hinter der Verhaltensänderung vor allem ein Schmerzproblem gestanden ist.
Wie ist es dann mit Medikamenteneingabe bei dementen Menschen? Ist das eine Herausforderung? Also
das ist immer wieder eine Herausforderung, oder? Dass die Leute ja häufig dann nicht verstehen, für was die Medikamente man nimmt. Oft sind es dann auch irgendwelche grossen Tabletten. Und das gehört halt eben auch zu dem Verständnis von der palliativen Geriatrie. Ich muss mir überlegen, welche Galenik, welche Zubereitungsart ist für den Patienten richtig. Und man kann nicht einfach Standardmedikation 4-mal Paracetamol pro Tag, also das ist Afalgan und all die bekannten Tabletten, das sind riesige Knöllen, oder? Und jemand, der im Rahmen der Demenz sonst schon ein bisschen mehr Schluckprobleme hat, der wird die Tabletten eine Weile lang im Mund behalten und wieder rausspritzen, oder? Und dann ist das nicht eine Verweigerung von der Medikation, sondern es ist die falsche Medikation. Da braucht es vielleicht Tröpfchen, die man kann mit einem Getränk nehmen kann und dann geht es wunderbar. Oder es gibt eben auch Möglichkeiten, mit Pflaster zu arbeiten bei diesen Patienten, dass sie gar nicht mehr Tabletten schlucken und einen stabilen Spiegel haben. Oder?
Es gibt ja auch viele Patientinnen und Patienten, die Angst haben, dass sie dann süchtig werden, wenn sie permanent Schmerzmittel haben. Wie begegnet Fachpersonen solchen Ängsten am besten?
Ja, es gibt die ganze Palette von Reaktionen. Vielfach, wenn man mit Leuten, also vor allem eben, die auch kognitiv kompetent sind, wenn man darüber redet und sagt, ich denke, es wäre gut, wenn man das mit einem Opiat behandeln würde, mit Morphin zum Beispiel. Und dann die Leute fragen, ja, haben Sie Erfahrungen, kennen Sie das oder was wissen Sie darüber? Dann ist schon nach wie vor so eine Reaktion, dass viele dann sagen, ah ja, Platzspitz.
No.
Oder? Also so Gedanken an die Süchtigen, an die elenden Bilder, die man damals gesehen hat, die sich in den Köpfen eingeprägt haben, dass die Leute das Gefühl haben, so wollte ich nicht werden. Also sie haben das Gefühl, man wird so, wenn man die Medikamente, wenn man den Stoff einnimmt und sehen nicht, dass das ja ganz viele begleitende Umstände gewesen sind, die dann zu diesen schwierigen Situationen geführt haben. Also es braucht sehr viel Aufklärungsarbeit. Es braucht auch die Aufklärungsarbeit, dass viele Leute sagen, wenn man sagt, ja, was wissen Sie über Morphin, dass sie sagen, ja, weiss noch, wo meine Großmutter am Sterben war, da ist dann der Hausarzt vorbeigekommen und hat eine Morphiumspritze gemacht und dann ist sie nachher gerade gestorben. Also das Gefühl, Morphium gibt man erst dann, wenn es wirklich ans Sterben geht und dann stirbt man auch gleich und ich wollte im Moment noch nicht sterben, also wollte ich kein Morphium. Also man muss wirklich die Ängste abholen und den Leuten das erklären, verständlich machen. Und das, wo ich immer wieder merke, was gut ankommt bei den Leuten, wenn ich sage, wissen Sie, wenn Sie Wein trinken, dann dürfen Sie nachher nicht Auto fahren. Weil dann sind sie verändert, ihre Reaktionsweise. Wenn sie ein Opiat als Schmerzmittel regelmäßig einnehmen, dürfen sie weiterhin Auto fahren, weil man sieht, dass das absolut keinen Einfluss hat auf ihre Reaktionsweise, auf ihr Sein. Also in dem Sinn, es verändert sie nicht und man könnte mit gutem Gewissen das mal probieren. Und das hilft schon, um die Angst abzubauen. Oder? Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Es gibt eben auch die Leute, die ihre Nöte, die sie sonst haben, einfach immer über den Schmerz ausdrücken. Ja. Und dann kommt es dazu, dass man immer mehr Schmerzmittel gibt, aber damit eigentlich das Problem gar nicht löst.
Genau, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage, dass es ja nicht nur bloß körperliche Schmerzen sind, die jemanden leiden lassen können. Oder? Also du gehst auch auf das Konzept von Total Pain von der Cicely Saunders, wo der Mensch als Ganzes mit physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnissen sieht. Wenn man nochmal bei einem Menschen mit einer Demenz schauen, wie schätzt du das dort ein? Also, was gibt es da zu beachten? Wie holt man so jemanden ab, wenn er eben nicht nur physische Schmerzen hat, sondern halt auch auf einer ganz anderen Ebene. Das finde ich noch schwierig.
Also primär muss man es mal überhaupt verstehen, dass die Komponenten auch beim dementen Patienten mitspielt. Und man muss das Konzept vom Total Pain beim dementen Patienten vielleicht ein bisschen anders denken. Mhm. Oder? Weil meistens haben sie so das Gefühl, ja, das sind irgendwelche lebensgeschichtliche Ereignisse, die da drin spielen, oder? Dass jemand traumatisierende Sachen erlebt hat, Verluste, die er erlebt hat und so weiter, die sich jetzt in dem Schmerz manifestieren. Beim dementen Patienten erlebt er viel mehr im Moment drin. Oder? Mhm. Es gibt sicher unbewusst Sachen von früher, vielleicht von der Mutter sich zu wenig geliebt als Kind, kann tatsächlich dann auch in der Demenz sich wieder auswirken, oder? Dass man eigentlich das Gefühl hat, alle wenden sich von mir ab, ja. Und dass das ein Schmerz ist, die Erfahrung. Aber vielfach ja auch die Erfahrung, man versteht mich nicht, ich verstehe die anderen nicht. Kommunikationsproblem, das der Demente hat. Also, wie wenn ich mich irgendwo, wenn mich in China auf einer Straße aussetzt, oder? Und alle rundum reden Chinesisch und ich verstehe nicht, was die mit mir machen, was die zu mir sagen. Ich probiere etwas zu fragen, die verstehen nicht, was ich will. Das ist ja ein Gefühl von einer extremen Verlassenheit, die dann zu Angst führt. Und ganz viele demente Patienten sind in dieser Situation drin, oder? Und reagieren dann eben mit Reaktionsweisen, wo vielleicht überkommen als Bild vom Schmerz, aber wo mehr im Sinn vom Total Pain sind, vom Schmerz eben sich nicht mehr zurechtzufinden, Schmerz sich nicht verstanden zu fühlen, der Schmerz auch demütigend zu werden. Oder? Mhm. Also Pflege von dementen Patienten, wenn der Demente nicht versteht, was mit ihm passiert. Der eine Seite das Pflegepersonal, das unter Druck ist zeitlich, ich muss bis dann und dann meine Patienten gemacht haben. Und der Patient versteht nicht, was passiert mit dem, wenn man ihn wäscht im Zimmer. Und da können sehr viele Verletzungen dann auftreten, die für den Patienten im Sinne von einer Total Pain wirklich schmerzhafte Erfahrungen sind. Mhm. Und für den Nicht-Dementen ist halt das Heim auch ein Ort, wo ganz viele Möglichkeiten vom Total Pain bietet. Oder? Also an dem Ort zu sein, wo man eigentlich nie hin hat wollen, ist schon ein riesiger Schmerz. Die Verluste, die wir auch durchmachen mussten beim Heimeintritt, dass wir die Katze nicht mitnehmen konnten, dass wir das Quartier verlassen mussten, dass wir geliebte Gegenstände nicht können, Möbel nicht können mitnehmen und so weiter. Also das alles spielt natürlich dann schon drin, dass auch jemand, der vielleicht einen geringen körperlichen Schmerz hat, der als riesig erlebt, weil einfach ganz viele andere Komponenten das verstärken.
Mhm. Mhm. Gehen wir doch noch zum Kapitel Lebensende. Wie erlebst du Sterbewünsche in deinem Praxisalltag und mit was siehst du, hängen die Sterbewünsche zusammen?
Ja, die Palette von Sterbewünschen oder von der Einstellung zum Sterben, die die alten Menschen haben, die ist ja gross. Oder? Von denen, die, obwohl es schon 90 sind, sich nie auf das Thema einlassen, oder wo irgendwo den Tod nicht akzeptieren und sich darum auch nicht damit befassen, bis zu denen, die einen expliziten Sterbewunsch haben. Und das explizit heisst, sie haben ganz konkrete Fragen und ganz konkrete Pläne, vielleicht auch schon, wie sie ihrem Leben, wie ihr Leben könnten verkürzen oder zu Ende führen. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es alle verschiedene Varianten. Ich glaube, bei ganz vielen alten Menschen ist bei dieser Thematik auch viel Ambivalenz rum. Wir haben es vorher schon angesprochen mit dieser Frau, die dann die Enkelin kommt und dann will sie plötzlich das Urenkelin erleben, wenn das auf die Welt kommt. Und dann kehrt es wieder und der Sterbewunsch tritt in den Hintergrund. Oder wenn man geht auf die Visite, fragen die Leute, wie es geht und jetzt mal kommt der Wunsch ja, ich will ja eigentlich schon lange gehen und dann kommt der Herbst und man fragt, möchten Sie gerne Grippeimpfung machen? Und dann sagen die Leute, ja selbstverständlich, was fragen Sie überhaupt? Mm-hmm. Oder? Wo man auch wieder die Ambivalenz drin merkt. Also was man immer wieder sieht, ist, dass, glaube ich, alte Menschen rational sich damit auseinandersetzen. Ich bin in dieser Altersgruppe, wo das Sterbealter ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der nächsten Zeit sterbe, wird immer grösser, aber es bleibt auf der rationalen Ebene. Und im Herz fühlen sie sich immer noch jünger Und führt auch zu diesen Äußerungen. Ich will nicht dort hin, sind lauter alte Leute. Mhm. Man fühlt sich eben eigentlich noch anders. Und damit fühlt man sich auch noch weiter weg vom Tod. Und will darum den Tod noch rausschieben. Ich glaube, wichtig ist, wenn jemand Sterbewünsche äußert, dass man wirklich probiert abzuholen, woher kommen die Sterbewünsche. Und die können ganz unterschiedlich sein. Oder? Es gibt die Menschen, die sagen, ich habe ein schönes Leben gehabt, ich habe ein gutes Leben gehabt, ich habe mein Leben gelebt. Und jetzt möchte ich eigentlich gehen können. Ich erwarte nichts mehr vom Leben. Und jetzt muss ich einfach warten. Mhm. Und das Warten, so quasi in der Bushaltestelle im Häuschen sitzen und nie wissen, kommt der Bus, kommt einer und wann kommt er, oder? Mhm. Dass das eine eklige Situation ist, die die Leute als unangenehm erleben.
Ja.
Es gibt andere, die eben nicht mehr können das sein und das tun, was ihnen wichtig ist, was wir vorher darüber diskutiert haben. Und sagen, darum will ich eigentlich können sterben. Wenn ich nicht mehr kann, allein im Garten spazieren kann, dann ist es für mich nicht mehr lebenswert und dann will ich können gehen. Und so gibt es die verschiedenen Facetten von diesen Wünschen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man dann probiert, das zu verstehen, dass man probiert, dem Patienten zu zeigen, wie sieht seine Prognose grundsätzlich aus von seiner Krankheit. Dass man schaut, was machen wir eigentlich, wo eher lebenserhaltend ist, was könnte man absetzen, und mit dem Patienten über seine Medikamente diskutiert, oder? Sollen wir mal das Herzmedikament weglassen, sollen wir das Aspirin weglassen und so weiter. Also alles Sachen, die man eigentlich früher mal eingesetzt hat, um dem Patienten noch möglichst lange ein gutes Leben zu ermöglichen. Wo man muss sagen, jetzt mit dem Sterbewunsch ist das eigentlich nicht mehr die adäquate und zielführende Therapie. Dass man ihm zeigen kann, wir können vieles weglassen und damit die Wahrscheinlichkeit vom Sterben erhöhen. Man könnte vor allem auch miteinander festlegen, wenn irgendein Problem auftritt, dann tun wir nur Symptome lindern und nichts anderes. Oder wenn ein Infekt auftritt, keine Antibiotika und so weiter. Und das ist für viele Leute eigentlich schon das, was ihnen dann wieder eine gewisse Ruhe gibt. Ja. Zu wissen, man wird mich sicher nicht gegen meinen Willen am Leben erhalten, sondern man versteht mich, man unterstützt mich, aber man macht jetzt nicht aktiv irgendetwas, um den Weg zu gehen. Dann ist natürlich die Thematik vom freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, die zunehmend im Raum steht, die Leute irgendwo mal gelesen haben. Und das steht ja Menschen in einer Institution frei, den Schritt zu machen. Wichtig ist einfach, dass man sagt, dass es nicht ein ganz einfacher Weg ist. Oder? Wenn jemand schon schwer krank ist und wirklich Gesundheitszustand, der Allgemeinzustand sich massiv verschlechtert hat und dann trinkt er fast nichts mehr und isst nichts mehr, dann kann das tatsächlich den Sterbeprozess deutlich beschleunigen.
Ja.
Aber wenn jemand noch relativ fit ist, aber einfach findet, weil jetzt mein Partner gestorben ist, ist für mich jetzt das Leben auch abgeschlossen und ich will können gehen, also aus einer relativ guten Gesundheit raus, dann ein Sterbefasten machen, das kann ein relativ harter Weg werden, weil der Körper dann relativ viel Reserve hat, oder? Und es nicht so schnell geht. Und das muss man die Leute einfach darüber informieren, dass sie das wissen. Und der letzte Schritt, der natürlich immer populärer ist, ist der Schritt vom assistierten Suizid. Also, dass man den Leuten auch sagt, wenn es all das, was ich ihnen jetzt aufgezeigt habe, nicht der Weg ist für sie, dann gibt es die Möglichkeit vom assistierten Suizid. Und da finde ich die Lösung, die wir bei uns in der Schweiz haben, ja gut, dass man mit den Sterbehilfeorganisationen dann das wie kann an die übergeben und nicht das Betreuungsteam dann mit dem herausgefordert wird. Also ich finde das jetzt gerade in Deutschland, in Österreich, oder die liegt viel mehr dann bei den Pflegeteams, dass die eine aktive Rolle übernehmen müssen, weil die eigentlich die Sterbehilfeorganisationen nicht haben. Und das belastet die extrem. Und bei uns können wir sagen, wir begleiten den Menschen bis zu dem Zeitpunkt, aber der Akt vom assistierten Suizid, das können wir delegieren an die Sterbehilfeorganisation. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für das Pflegepersonal.
Und das ist auch möglich in Pflegeinstitutionen, dass Exit in die Heim kommt.
Ja, also es ist so, dass es bis jetzt von der gesetzlichen Grundlage sehr unterschiedlich ist. Bei uns im Kanton Zürich ist es so, dass es im Moment noch so ist, dass jede Institution selber entscheiden kann, ob sie das zulassen oder nicht. Es gibt andere Kantone, wo nach Volksinitiative bereits entschieden worden ist, dass alle Heime das müssen zulassen. Auch im Kanton Zürich laufen ja Bestrebungen auf der politischen Ebene in die Richtung. Also ich denke, früher oder später wird das sicher das sein, was eigentlich in anderen Pflegeheimen wird möglich sein.
Mhm. Ich denke, das ist ja beim freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, beim FVNF, ja, das Problem, dass ja nicht in allen Heimen eigentlich wirklich eine einheitliche Haltung da ist, oder? Wie erlebst du das?
Ja, also das ist auch in den Heimen, wo ich involviert bin, denen sage ich allen, es wäre ganz wichtig, dass sie für sich selber das formulieren. Wie ist ihre Haltung? Wie sehen sie ihre Rolle bei beiden Sachen? Beim freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken, aber auch beim assistierten Suizid, damit möglichst wenig Unsicherheit auch beim Personal aufkommt. Weil Personal in den Pflegeheimen, wissen wir, die kommen heute aus ganz verschiedenen Kulturkreisen, oder? Wo ganz unterschiedlich auch mit diesen Fragen umgehen.
Mhm.
Und die sind oft dann auch überfordert, oder? Überhaupt, wie gehe ich mit meiner eigenen Haltung um? Wie gehe ich mit dieser Haltung da in der Schweiz um? Mit der Haltung in dieser Pflegeinstitution? Und je klarer die Haltung ist, desto besser, denke ich, können sie ja damit umgehen.
Mhm. Vielleicht noch als letztes Stichwort, palliative Sedierung. Ich habe schon erlebt, dass mir jemand beim Ausfüllen von der Patientenverfügung gesagt hat, er will dann am Lebensende einfach sediert werden. Also ich glaube, so einfach ist es ja nicht, oder? Also wie handhabt ihr das?
Ja, also ich glaube, das Thema Sedierung ist wirklich ein heikles Thema, wo man sorgfältig muss damit umgehen. Vom Konzept her ist palliative Sedierung eine Massnahme in der Palliative Care, wenn alle anderen Massnahmen versagen. Also wenn jemand ein Symptom hat, das ich nicht kann mit entsprechenden Medikamenten so lindern, dass es für den Patienten erträglich wird, dann bleibt so als letzte Option, dass man den in den Schlafzustand versetzt, damit er das Symptom nicht mehr bewusst erlebt.
Mhm.
Also es kann sein, wenn jemand schwere Lungenkrankheit hat zum Beispiel oder einen Lungentumor hat und zunehmend Erstickungssymptome hat, wo man einfach muss sagen, ja, ich kann die Lungensituation nicht verändern, das wird immer stärker werden, dann kann man dem Patienten eine Sedierung anbieten und dann spürt er das Versticken nicht. Und das ist eigentlich das grundsätzliche Ziel von der palliativen Sedierung. Aber es ist nicht das Ziel bei jemandem, der sagt, ja, also ich will jetzt einfach sterben und es geht mir zu lang, jetzt will ich einfach schlafen.
Mhm.
Weil dann verliert die Sedierung ihren ursprünglichen Zweck. Also ich tue nicht das Symptom lindern, sondern ich versetze jemanden in Schlaf. Und weil er schlaft, trinkt er nicht mehr und stirbt am Schluss eigentlich am Flüssigkeitsmangel.
Ja.
Oder?
Ja.
Dann muss ich ihm sagen, wenn sie das wollen, dann müssen sie ein Sterbefasten machen und so ihren Tod herbeiführen. Aber es ist ein Missbrauch von der palliativen Sedierung, weil dann sind wir so in einer Grauzone, also aktive Sterbehilfe. Ich gebe aktives Medikament, damit das Leben verkürzt wird. Und das ist eigentlich ethisch und auch juristisch nicht zulässig.
Gibt es nicht irgendeinen Prozess, der da in Gang kommt, wo man auch Formular ausfüllen muss? Oder wie ist das?
Also es ist ganz wichtig, dass man voraus, bevor man Sedierung macht, dass man das mit dem Patienten bespricht, dass man die Angehörigen einbezieht, dass er sich bewusst ist, dass wenn er schläft, dass er dann nicht mehr kann kommunizieren kann. Also muss vorher alles noch erledigt haben, ausgesprochen haben, was ihm wichtig ist. Und dass man auch noch mal diskutiert, wo er allenfalls noch mal versuchsweise verwachen, um zu schauen, ob es doch noch irgendetwas gibt, was er machen oder sagen oder will er einfach definitiv nur noch schlafen. Es gibt manchmal Situationen, wo es absehbar ist, dass das Problem sich wieder ergeben wird. Dass man mit dem Patienten vielleicht abmacht, man sediert einmal nur für 2 Tage und lässt ihn nachher wieder verwachen, weil man davon ausgeht, dass es dann wieder besser geht, dass man mit anderen Massnahmen das Symptom bis dann in den Griff hat. Das wäre dann so eine vorübergehende Sedierung. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das Thema Sedierung ist in den Pflegeheimen nicht ein grosses Thema.
Ja.
Oder? Also man hat selten die außergewöhnlichen Situationen, wo man so heftige Symptome hat, wo man nicht kann andersweitig in den Griff bekommen kann. Und von dort her wird es auch nie zu einer Routine werden im Pflegeheim. Und das ist wahrscheinlich auch gut. Also wenn man so eine Situation hat, dass man dann im Pflegeheim wirklich Spezialisten beizieht, die Erfahrung haben mit der Sedierung, die einem dann eben können helfen können, die klären können, ist das eine Sedationssituation, ist gerechtfertigt und wo dann auch das ganze Prozedere mit einem können aufgleisen. Aber das ist vielleicht 0 bis 1 Mal pro Jahr in einem Heim, oder, wo so eine Situation auftritt.
Okay. Ich würde gerne noch so ein bisschen ins Persönliche hineinkommen zum Schluss mit 2 Fragen. Du erlebst jetzt ja tagtäglich Menschen am Lebensende mit unglaublich vielen Symptomen und Problemen und Schwierigkeiten. Wie prägt das deinen Umgang mit deiner eigenen Endlichkeit?
Also auf der einen Seite bin ich jedes Mal, wenn ich aus so Situationen rauslaufe, extrem dankbar, dass ich nicht in dem Bett liege, mhm, oder dass ich nicht an dieser Stelle bin, dass es mir noch so gut geht. Also ich glaube, es hat für mich wirklich ein riesen Bewusstsein bewirkt, dass können aufstehen jeden Tag, können das machen, was einem wichtig ist jeden Tag, dass das enorme Geschenke sind und dass es sich lohnt, dafür dankbar zu sein. Und auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch immer wieder, ja, was hat der Mensch in die Situation geführt? Hat es eben vielleicht Gelegenheiten gegeben, früher auf eine gute Art können zu versterben. Mhm. Und das ist ein grosses Problem in der heutigen Zeit, wo man immer mehr Möglichkeiten haben in der Medizin, dass man dann immer das Gefühl hat, ja, das spätere Sterben ist ein besseres Versterben. Also gar nicht nochmal zum Spezialist, gar noch ins Spital, gar noch auf die Intensivstation. Ja. Und die Leute überleben dann Situationen und kommen nachher dafür in eine Situation, wo eigentlich sie nie hätten wollen, und wo sie jetzt aber nicht können sterben drin, oder? Mhm. Also, wenn der Klassiker ist, oder, dass die Leute sagen, ich will ja nie dement werden, aber sie lassen sich noch mit 85 so einen intrakardialen Defibrillator einpflanzen, damit ja nicht ein plötzlicher Herztod auftritt, aber mit 88 sind sie dann dement, oder? Und das haben sie eigentlich nie wollen. Und das zeigt halt auch wieder die Ambivalenz, die in vielen Leuten ist und wo es wichtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht. Und darum hoffe ich, dass ich einmal eben rechtzeitig auch begrenze, was mit mir soll geschehen. Ja. Dass ich kann gehen, wenn ich noch auf eine gute Art und Weise kann gehen, wenn ich in einen Zustand komme, wo ich muss sagen, jetzt habe ich es verpasst.
Ja, okay. Wie würdest du dir dann deine letzte Lebensphase in einem Pflegeheim wünschen? Würdest du überhaupt in ein Pflegeheim gehen?
Grundsätzlich hoffe ich schon, dass ich zu Hause bleiben kann und zu Hause sterben kann. Aber ich weiss auf der anderen Seite auch, die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass man irgendwann halt doch Einschränkungen hat oder dass man vielleicht vom sozialen Umfeld her einfach nicht all das kann leisten kann, was man Unterstützung braucht. Mhm. Und dass man darum in ein Pflegeheim gehen muss. Und dann hoffe ich, dass ich in einer Institution bin, wo der Gedanke von palliativer Geriatrie angekommen ist, wo man mich probiert abzuholen als Mensch, so wie ich gelebt habe und mit dem, was mir wichtig ist. Und dass man die notwendigen Kenntnisse hat, auch wie man eben kann Probleme lindern kann, wie man mit Problemen kann umgehen kann, also eben, sei es jetzt Schmerztherapie oder andere Symptome lindern, und dass man vor allem auch meinen Willen bis zuletzt respektiert, oder? Das, was mir wichtig ist und dort, wo ich Grenzen setze, dass sich niemand darüber hinwegsetzt, auch wenn ich das vielleicht nicht mehr so kann zum Ausdruck bringen, oder? Ja. Also, dass das wirklich dann eben auch gilt und dann nicht irgendjemand sagt, ich habe das Gefühl, es gefällt mir noch, hat doch gestern noch gelächelt und dann setzt man sich darüber hinweg. Ja. Oder? Und das ist eine grosse Gefahr, dass, gerade bei dementen Patienten, dass man dann eine Aussenbeurteilung macht, ob das jetzt noch Lebensqualität ist oder nicht. Ja. Und das darf eigentlich nicht sein.
Mhm. Ja, Roland Kuenz, danke vielmals für das tolle Gespräch und dass du mit deinem Buch im Palliput gekommen bist. Schön gewesen, danke vielmals.
Ja, hat mich auch gefreut, danke für das Gespräch.
Ich weiss nicht, wie es reingegangen ist beim Hören, aber ich finde es grossartig, dass der Roland Kuenz sein umfassendes Wissen nach wie vor zur Verfügung stellt, weiter publiziert und ausbildet. Im Bereich der palliativen Geriatrie ist das ein grosser Gewinn. Gerade weil die Entwicklung dorthin geht, dass die Menschen immer später und erst, wenn sie wirklich stark pflegebedürftig sind, in eine Langzeitinstitution eintreten. Darum braucht es von Seiten Fachpersonal immer mehr fundiertes Wissen. Am Roland Kuenzis Buch «Einmal eins der palliativen Geriatrie» kann ich sehr empfehlen. Es ist gut lesbar, handlich und birgt einen riesigen Schatz an Wissen. Es ist in jeder Buchhandlung erhältlich. Details dazu habe ich in den Shownotes hinterlegt. Das war es für das Mal vom Palliput.
am Podcast «Fürs Leben bis zuletzt». Der Polypod ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Oder wie man auch anders sagen kann, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.